Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu Herzlichem im Monat Februar. Und wie immer sind dabei
Bernd Sterne
und Konstanze Holthoff. Winterthemen haben wir heute mal ein wenig ausgeblendet, denn wie es scheint, erwarten wir ja keine Schneemassen mehr im Harz. Aber du hast wieder sehr viele interessante Themen rausgesucht. Eine bunte Mischung, die alle den Harz betreffen. Brocken und Brockenhexen gehören ja irgendwie zusammen. In jedem Jahr strömen Menschen zur Walpurgisnacht auf den Harzgipfel und feiern ein fröhlich ausgelassenes Fest. Wer denkt da schon an Hexenverfolgung in der Neuzeit? Dann Sagenhaftes über die Venediger im Harz und gegen Ende der Sendung kommt noch ein Beitrag über Wilhelm Schmidt, der alle Technikbegeisterte interessieren dürfte. Aber ich denke, wir fangen mal an mit den Hexen. Da hast du ja auch ganz viel recherchiert und geforscht, wie es zu der Hexenverfolgung kam und wie das im Harz gehandhabt wurde.
Leider Gottes wissen wir recht wenig darüber und auch die alten Quellen geben sehr wenig her. Ich habe mich da also im Rahmen meines neuen Buches Harzgeschichte da intensivst mit auseinandergesetzt, weil die, sogenannte Hexenverfolgung bei uns auch in diesen Zeitraum Reformation und Dreißigjährigen Krieg schwerpunktmäßig mit reinfällt. Da fing das also an. Und auch der Hochgelobte Martin Luther hat da einen wesentlichen Anteil dran, denn er hat ja selber in seinen Predigten gesagt, dass Hexen entsprechend zur Verantwortung gezogen werden müssen.
Das war mir auch aufgefallen, also das hatte ich überhaupt noch nicht gehört. Hätte ich jetzt nicht so vermutet.
Es ist unzweifelhaft so, ne, dass er das gepredigt hat und somit, wie gesagt, hat er auch da seinen Anteil dran. Das ganze Thema ist sehr, sehr schwierig, weil, wie schon gesagt, kaum Quellen vorhanden sind. Die schwerwiegendsten Hexenprozesse im 16. und 17. Jahrhundert, die sind alle nicht wirklich dokumentiert. Damals hat man noch keine schriftlichen Protokolle angefertigt. Es war allgemein nicht üblich und ich habe auch bei den entsprechenden Recherchen den Eindruck gewonnen, man hat es auch nicht gewollt. Das machen wir ja bis heute oftmals. Und in der Geschichtsschreibung war es ja eigentlich immer so, immer die Herrschenden haben die Geschichte geschrieben und Dinge, die man nicht unbedingt überliefern will, die schreibt man dann auch lieber nicht auf. Und ich habe auch den Eindruck, viele haben schon gewusst, was sie dort getan haben. Ja. Es hatte ja teilweise Volksfestcharakter, diese Hexenverbrennungen. Was die Römer früher hatten mit ihren Gladiatorenkämpfen und, das war so ein bisschen in dieser Zeit die Prozesse gegen Hexen und Hexer.
Ja, das ging ja dann auf dem Marktplatz, ja. So liest man es jedenfalls immer in
historischen Büchern. Und es müssen wirklich teilweise Massen dort zusammengekommen sein, um sich diese grausamen Schauspiele angeguckt zu haben.
Ja, das war so eine Art Volksfest, Markttag.
Ja,
wurde viel umgesetzt und Hexenverbrennung als Highlight, wie man es heute sagen würde.
Wir können da sehr wenig draus schließen, weil wenn überhaupt Informationen aufzufinden sind, dann stehen dort Namen und Orte. Daraus kann man aber nicht schließen, was das für Menschen waren. Ich habe teilweise den Eindruck gewinnen müssen, dass es auch in einem gewissen Zusammenhang steht mit Zigeunern. Weil es war gerade die Zeit, als das, was wir Zigeuner bezeichnet haben, heutzutage ist ja das verpönt. Und damals nannte man die in unseren Breiten Tatern. Das waren also diese wandernden Völker, die erstmals hierher kamen und die auch, so steht es in zahlreichen Akten und Chroniken, recht freundlich empfangen wurde. Dann aber man gemerkt hat, dass die ihren Lebensunterhalt im Wesentlichen durch Kleinbetrügereien, Kleindiebstähle und dergleichen finanziert haben und man sie dann aus den Städten gejagt hat.
Ja, aber betroffen hat es ja hauptsächlich die Hexenverbrennung, denke ich mal, auch die Einheimischen.
Es ist ja nicht überliefert, man kann es nicht ablesen. Ich schließe daraus, weil es auch oftmals im Zusammenhang stand mit besonderen Fähigkeiten oder Kenntnissen, die diese sogenannten Hexen gehabt haben. Seltsamerweise, bei uns in der Region hier und in Norddeutschland waren es fast ausschließlich größtenteils Frauen. Das ist nicht überall so gewesen. In Skandinavien oben gab es zu der Zeit auch Hexenverbrennungen. Da hat man viele Hexer. Da war der Schwerpunkt auf Männer.
Hängt das nicht auch mit der Rolle der Frau zusammen?
Es ist, wie gesagt, schwierig einzuschätzen, weil wir ja teilweise nicht mal die exakten, sag ich mal, Anklagepunkte kennen. Da steht denn nur in den Akten drin, ist wegen Hexerei angeklagt. Und man hat ja dann auch größtenteils die Folter angewendet und hat halt dann die Geständnisse, die man haben wollte, auch erpresst. Und dann steht halt der Name da in den Akten, das erpresste Geständnis unter notpeinlicher Befragung. Aber die Anklage selber, warum sie angeklagt hat, können wir wenig draus schließen. Ganz, ganz selten, dass dazu mal irgendwo was steht. Es wird auch, wie gesagt, auch in der Forschung angenommen, dass es auch viel mit Zwietracht, mit Neid und all solchen Dingen in Zusammenhang gestanden hat. Es war halt ziemlich einfach anscheinend, jemanden, den man nicht mochte, der Hexerei zu beschuldigen. Und dann ging diese Prozesslawine los. Und was ja seltsam ist, es waren nicht die Katholiken, die da treibend waren, sondern es war die reformierte Kirche. Also es waren die evangelischen Gebiete, die dort viel, viel schlimmer waren als die Katholiken. Und wie ich schon gesagt habe, Luther hat da seinen Anteil zu beigetragen.
Ja, wobei man gerade auch in Filmen immer denkt, es waren nur die Katholiken, ja, wenn man jetzt das so...
Ja, ja, nee, bei uns waren es fast ausschließlich die reformierten Grundherrschaften, in denen das stattfindet.
Und es war ja wohl aber auch ein ganz europäisches Phänomen, die Hexenverbrennungen, wo größtenteils auch in Europa gang und gäbe, oder ist das nicht so?
Es war überall, aber ich sage mal, in den nördlicheren Gebieten war es schlimmer, anscheinend.
Also im Norden Deutschlands oder überhaupt, wie du jetzt sagst, in Skandinavien.
Deutschland allgemein und ist ja europamäßig schon dem Norden, sag ich mal, zuzuordnen. Ja. Und auch Skandinavien und so weiter. Aus dem Süden habe ich da verhältnismäßig wenig Informationen drüber. Gut, da habe ich mich auch nicht so intensiv mit auseinandergesetzt.
Hier lese ich gerade, im Jahr 1475 fand in Braunschweig anscheinend der erste Hexenprozess statt. Das war ja wohl die Zeit, wo es richtig losging mit dieser Folterung.
Ja, Ende des 15. Jahrhunderts ging es im Grunde genommen los. Und es hat sich dann ja wirklich bis leider Gottes bis ins 18., teilweise sogar ins 19. Jahrhundert reingezogen.
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Nein. Das 19. Jahrhundert war ja schon ziemlich modern, von heutiger Sicht aus gesehen. Ja. Von den technischen Fortschritten, den Kenntnissen allgemein.
Und komischerweise davor auch nicht. Daher ist es schwer zu erklären. Im Mittelalter eigentlich, zumindest ist es kaum nachzuweisen. Und dann, insbesondere zu Beginn der Neuzeit, haben sie ja teilweise regelrechte Massenprozesse durchgeführt, wie in Osnabrück oben, wo sie denn an einem Tag gleich, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber über 100 Hexen hingerichtet haben. Diese Hexenprozesse hatte man ursprünglich mal Quedlinburg zugeschrieben, hat dann aber späterhin gemerkt, dass das ein Fehler war von dem Chronisten, dass das in Osnabrück stattgefunden hat. Ist ja auch im Grunde genommen egal. Aber diese Prozesse haben ja dann auch immer gleich wieder Folgeprozesse mit sich gebracht, weil ja Anliegen der Folter, der Befragungen war, auch zu denunzieren. Woher kam das Wissen und, wer weiß davon noch und da sind gleich wieder neue Namen aufgetaucht, was wieder neue Prozesse nach sich gezogen hat.
Ja genau, durch die Folter hat einer gesagt, wer weiß, wer mich angeschwärzt hat, meine Nachbarin, vielleicht war es die und schon war der Nächste und die Nächste dran. Ich lese ja auch gerade, die Inquisitoren gingen ja so weit, dass sie sogar Hexenpredigten hielten und die Leute aufforderten, in ihrer Umgebung zu suchen, wer könnte eine Hexe sein?
Das ist ja eigentlich auch ganz insgesamt perfide, vielleicht auch, sehe ich das zumindest, mit der doch enorm schweren Zeit zu tun.
Der Armut der Extrem zwischen Arm und Reich.
Dadurch ist ja die Reformation gekommen und dadurch sind ja die Bauernkriege gekommen. Zu Beginn der Neuzeit ging ja das los. Das war ja wirklich mit die härteste Zeit. Dunkles Mittelalter war zwar auch schlimm, aber die Bauernkriege sind ja zustande gekommen, im Grunde genommen in Gesamtdeutschland. Die waren ja überall in Europa irgendwie, weil es ja der Landbevölkerung immer schlechter ging, zunehmend. Ja. Es waren immer mehr Leute, die sich von dieser Landbevölkerung haben ernähren lassen. Somit blieb für die immer weniger über. Die Steuerlast und auch die Leistungen, die zu erbringen waren, wurden immer weiter gesteigert. Und somit ging es den Leuten
immer schlechter
und schlecht. Und ja, solche Dinge haben natürlich dann auch dazu beigetragen, solche Prozesse irgendwie die Bevölkerung ein bisschen ruhig zu halten, ihnen ein bisschen Abwechslung zu bieten und. Das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt. Mhm. Und diese ganzen Prozesse, man hat insbesondere in der Zeit um den 30-jährigen Krieg diese sogenannte Wasserprobe angewendet, wo ja im Grunde genommen es nur die Möglichkeit gab, also du wurdest ins Wasser geschmissen, ne, gefesselt, schwammst du um, was wahrscheinlich kaum mal vorgekommen ist, warst du der Hexerei bezichtigt und überführt. Bist du untergegangen, hatte sich das Problem sowieso erledigt.
Zwischen Teufel.
Also bei dieser Wasserprobe hast du im Grunde genommen keine Chance gehabt. Und solche wahnwitzigen Foltermethoden gab es ja zahlreiche. Man war ja da wirklich sehr, sehr kreativ.
Ja, das findet man ja auch in alten Museen, die sind ja auch immer.
Ja, und dieses ganze, dieses Rädern insbesondere, das war ja wirklich auf grausamste Art, ne? Die Menschen vom Leben ins Tod zu befördern. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wie man dann auch noch dabei stehen kann und da Spaß und Freude dran haben kann, ist es eigentlich wenig nachzuvollziehen. Ne?
Aber die Geschichte lehrt ja auch immer wieder Dinge, das wissen wir ja. Ist alles gar nicht noch so lange her.
Es ist ein bisschen der Vergleich zu ziehen zu dem, was meiner Meinung nach was unter den Nazis passiert ist. Ja. Ja? Wir heute, die jüngere Generation, die den Krieg nicht miterlebt hat, kann sich das auch kaum vorstellen. Und so ist das damals auch kaum vorstellbar.
Es ist wie so eine Massenlawine, die sich da entwickelt hat.
Ja.
Und
ja. Warum? Ich weiß es nicht. Gut, es war da vielleicht auch überall irgendwo wirtschaftliche teilweise Aspekte mit dabei. Ich konnte, wie gesagt, feststellen, dass dann sich gewisse Leute, die gerichtet haben oder die auch angeklagt haben, sich dann des Eigentums derjenigen, die dann hingerichtet wurden, bemächtigt haben. Ja. Das mag hier und da auch eine Rolle gespielt haben. Die Hexensagen sind ja auch erst in dieser Zeit aufgekommen, die gab es ja noch nicht vorher. Ne?
Früher gab es ja gar nicht den Begriff Hexe, also diese ganze Hysterie damit anfing.
Das waren Zauberer und die sollten, solange es das Christentum gab, so wird auch im zweiten Buch Mose gefordert, dass Zauberer zu bestrafen sind. Aber sie wurden über die Jahrhunderte hinweg immer nur bestraft, für den sogenannten angeblichen Schaden, den sie angerichtet haben. Den mussten sie wieder gut machen. Man hat da nicht so ohne weiteres die Leute einfach nur hingerichtet. Ja? Das ist dann wirklich erst in der Neuzeit aufgekommen. Ja, das hieß damals immer der sogenannte Schadenszauber. Und sah vor, laut Carolina, was ja das erste Strafgesetzbuch war, was es dann in Deutschland gab, aus dem Jahre 1532, dass die oder der überführte Hexer oder die überführte Hexerin nur Buße für den tatsächlich angerichteten Schaden zu leisten hatte. Ja, und ähnlich war es ja mit diesen sogenannten Ordalen, diesen Gottesurteilen, die es ja auch über das gesamte Mittelalter also in dieser Form eigentlich nicht gab. Da ist man eigentlich noch verhältnismäßig human mit den Menschen umgegangen. Steht damit in Zusammenhang, es gab ja erheblich weniger Menschen und jeder wurde ja irgendwo gebraucht, dass man aufgrund dessen auch mehr Rücksicht genommen hatte. Da wurde halt dem Dieb oder auch dem Zauber mal ein Finger abgehackt oder eine Hand abgehackt oder irgend solche Dinge, aber er wurde halt nicht gleich hingerichtet. Dann wurde ja auf Aufforderung hin vom Vatikan, vom Papst 1486 der sogenannte Hexenhammer geschrieben von zwei Dominikanermönchen. Und dieser sogenannte Hexenhammer war denn ja mehr oder weniger für die Gerichte in Anführungsstrichen die Grundlage ihres Handelns. Da wurde also dann definiert, was und wer denn eine Hexe ist, welche Taten denn zu verurteilen sind. Dann wurde ausführlich Praktiken aufgeschrieben, wie dann die Führung von Hexenprozessen zu führen oder wie die abzulaufen haben und letztendlich ein ganzes Buch mit entsprechenden Folterpraktiken, wie man denn die Hexen dazu bringt, das zu sagen, was man hören wollte.
Mhm. Und der Brocken als Zentrum der Hexen, das kam wohl auch erst später auf.
Ja, auf jeden Fall. Also im Mittelalter hat man meines Dafürhaltens den Brocken so wie gut wie gar nicht besucht.
Ne? So unwirtlich
man,
zu weit.
Man nimmt an, ja, dass man in germanischen Zeiten als Kultplatz schon genutzt und besucht hat. Späterhin waren Die Brockenhänge ringsrum, die wurden genutzt für die Hengste zur Pferdezucht und dergleichen. Das ging also erst los, eigentlich so richtig mit Goethe und einigen anderen.
Also die Wanderburschenzeit.
Als die Wander loskam, als Chroniken, als Reisebeschreibungen angefertigt wurden. Mit dieser Zeit ging das also los. Und diese ganze Walpurgis-Angelegenheit, die Veranstaltungen und dergleichen, ist ja im Grunde genommen alles mehr oder weniger auf Goethe und seinen Faust zurückzuführen.
Ja, wenn wir den nicht gehabt hätten.
Ja. Weiß nicht, viele Hörer werden das wahrscheinlich gar nicht wissen. Faust war ja eine reale Person.
Ja.
War ja auch jemand, der über ein Wissen verfügt hat zur damaligen Zeit.
Für die Naturwissenschaften.
Ja, was sehr umstritten war. Also man hat ja in dieser frühen Zeit noch nichts für Naturwissenschaften übrig gehabt. Und die sich damit beschäftigt haben, die sind auch sehr schnell Gefahr gelaufen. Außer sie waren halt irgendwelche wenige Leute, die wirklich Reputation und Ansehen bei ihren Herrschern hatten. Ansonsten war es lebensgefährlich, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und darüber vielleicht noch gegenüber von Fremden zu reden. Oder noch schlimmer sogar zu versuchen, darüber Bücher oder andere Schriften zu verfassen.
Ja, was gibt es jetzt sonst noch dazu zu sagen? Jedenfalls, wenn man die Zahlen liest über den Harz, wie viele Hexenprozesse es gab, ja, das ist schon eine ganz schöne Menge, die da zusammenkommt. Es war ja in vielen Städten gang und gäbe.
Viele Informationen habe ich eigentlich nur gefunden in alten Rechnungen, alten Rechnungsbüchern.
Ja, die Kosten für den Scheiterhaufen und das Holz.
Genau, ja, da stand Scheiterhaufen für. Und am meisten Substanz haben noch mit die sogenannten Nordhäuser Kriminalakten, wo halt viele Kriminalfälle des 15. und 16. Jahrhunderts etwas ausführlich dargestellt wurden. Aber dann heißt es auch nur, wie hier, hingerichtet Anna Beringer am 27. April 1573 und Katharina Wille am 7. August 1573 in Nordhausen. Nichts weiter. Keine Anmerkung, warum? / Hexenprozess.
Ja, die Hexen waren ja sozusagen auch ein Niemand, ein Nichts, also brauchte man die auch nicht zu erwähnen.
Ja.
Könnte vielleicht doch damit zusammenhängen.
Ja, ich habe ja auch nachträglich, das war wirklich ein Zufall, dass ich einen Prozess gefunden habe, der komplett aufgeschrieben wurde. Wort für Wort, so wie er sich abgespielt hat. Das war in Neudorf. Und den habe ich jetzt dem Buch noch mit zugefügt, weil es wirklich das Einzigste war. Ansonsten, wie gesagt, findet man nur Notizen. Aber da hat sich wirklich der Küster hingesetzt bei dem Prozess und hat, ne, wie die gekommen sind, wie sie sich unter die Linde, die Gerichtslinde gesetzt haben und, wie alles abgelaufen ist. Damit man sich da vielleicht mal eine geringe Vorstellung von entwickeln kann, ja.
Und wann waren so ungefähr die letzten Hexenprozesse? Wann war damit Schluss?
Oh, die gingen also weit bis ins 17., teilweise Ende des 18. Jahrhunderts.
Ende des 18. Jahrhunderts.
Also man kann im Grunde genommen sagen, erst so mit dem Einsetzen der industriellen Revolution hat man dort von vielen Dingen abgelassen und wurden dann auch die Folterpraxis unterbunden. Die war ja auch vorher nicht wirklich erlaubt. Eigentlich hatten sich alle Grundherren, die ja auch Gerichtsherren waren, nach der Carolina zu richten, also nach der kaiserlichen Rechtsordnung. Das wurde immer und überall ausgehebelt. Jeder hat also im Grunde genommen zu dieser Zeit gemacht, was er wollte.
Und jeder wollte den anderen noch
übertreffen. Die waren ja auch keine Rechenschaft irgendjemanden schuldig. Ja, da ist es wirklich teilweise so gewesen, dass man stolz drauf war, wenn man mehr Prozesse durchgeführt hat, wie in der Nachbargrundherrschaft. Wirkliche Erklärungen dafür gibt es nicht.
Und wann ist dein Buch fertig über die Hexenprozesse in etwa? In diesem Jahr?
Ja, das dreht sich ja rund um 30-jährigen Krieg im Harzgebiet. Und textlich ist alles soweit fertig. Ich fahre jetzt nur noch mal, es gibt oben in Wittstock ein Museum des 30-jährigen Krieges. Und da will ich noch mal hin, um entsprechend aussagekräftige Grafiken und dergleichen zu bekommen aus dieser Zeit. Weil das ist äußerst schwierig, dass man auch mal vielleicht sich eine Vorstellung entwickelt, wie die Folterinstrumente aussehen. gesehen haben und dergleichen. Insbesondere für das sogenannte aufs Rad flechten hat man wenig Vorstellungsvermögen. Ich habe zwar ziemlich genau herausbekommen, wie die unterschiedlichen Verfahren stattgefunden haben, ist aber auch wirklich auf grausamste Art und Weise, ja. Ja, und dass ich auch vielleicht dann noch ein bisschen die Ausstattung, die Waffenausstattungen und so weiter damit vorstellen kann. Ja, aber hier, ich sehe gerade hier noch, 1583 war das. Da wurden in Osnabrück innerhalb von 3 Monaten 121 Hexen verbrannt.
Und wie groß war damals Osnabrück? Weiß man jetzt gar nicht. Vielleicht auch nur eine kleine Stadt.
Ich weiß es nicht, aber ich würde mal schätzen, 3.000, 4.000 Einwohner, mehr nicht. Die größten Städte zur damaligen Zeit, dazu gehörte ja auch unter anderem Mühlhausen mit. Die hatten so 10.000, 15.000 Einwohner zum Ende des Mittelalters. Ja. Also ich schätze mal so 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 Einwohner. Das war schon viel.
Schließen wir erstmal dieses Kapitel hier ab und machen eine kleine musikalische Pause mit einem Titel von Bruce Springsteen, Come On. Ja, Bernd, wir haben ja jetzt eben über ein etwas trauriges Kapitel hier im Harz gesprochen, aber so waren damals die Zeiten. Und der zweite Beitrag trägt die Überschrift Die Venediger im Harz und haben ja eigentlich auch so ein wenig mit fremden Menschen zu tun, die nicht im Harz aufgewachsen sind, mal ganz einfach gesagt.
Fällt sogar in dieselbe Zeit im Grunde genommen raus. Ja, man müsste vielleicht im Vorfeld nochmal sagen, die Venediger sagen, sind ja nun so zu mehr oder weniger zu einer eigenen, sagen wir mal, Gattung der Bergmannssagen im Harz. Im Harz gibt es ja eine Gattung Bergmannssagen. Da gibt es ja unendlich viele, die ganz einfach damit in Verbindung stehen, dass über Jahrhunderte hinweg der Bergbau wirtschaftlich die größte Bedeutung gehabt hat. Und der Harz war ja auch teilweise Europas größtes Bergbaugebiet. Und das hatte sich sicherlich auch in anderen Ländern rumgesprochen. Es wurde ja auch damals schon intensiver Handel betrieben. Und die Harzer Erdöl bzw. auch die Produkte, die gingen ja auch nach ganz Europa. Und so haben sich dann anscheinend irgendwann Leute auf den Weg gemacht im Harz, die von den Einheimischen dann als Venediger oder Venezianer, ach, sie haben unendlich viele Namen, Modeser und also nach vielen, sage ich mal, insbesondere italienischen Städten benannt. Diese Leute sind natürlich aufgefallen hier durch ihre dunklen Haare, durch ihre dunkle Hautfarbe, durch ihre andere Sprache und besonders auch durch ihr sogenanntes geheimnisvolles Wissen. Diese Ankunft der ersten Venedier und das fällt also in diese Zeit der Beginn der Neuzeit, also des 16. Jahrhunderts hinein und erstreckt sich dann bis ins 18. Jahrhundert rein. Aber schwerpunktmäßig, wie gesagt, 16., 17. Jahrhundert. Die kamen also hierher. Damals hat man gesagt, und so laut noch die meisten sagen, sie sind auf der Suche nach Gold, Silber und Edelsteinen.
Aber den gibt es ja nicht im Harz.
Das wissen wir heutzutage besser. Das hat nun die Geologie ganz eindeutig so untermauert. Wir haben im Harz so gut wie keine Goldvorkommen. Ganz, ganz minimal. Wir haben auch keine reinen Silbervorkommen. Das viel Silber wurde ja im Harz gewonnen. Und ich sage mal, darauf ist ja auch das Ganze begründet, dass die Ottonen ihren Sitz in der Harzregion angesiedelt haben. Und auch viel Eisen abgebaut worden. Aber das war nicht der Grund. Auch Diamanten oder Edelsteine als solche gibt es im Harz auf geologischer Grundlage nicht zu finden. Was es halt gibt, das sind vielerlei Stoffe, insbesondere Fluoride und alles dergleichen, verschiedenste Oxide, die dienen zur Glasentfärbung und Glasfärbung. Da sind die Italiener, insbesondere die in Venedig, ja, im Grunde genommen bis heute in der Glasherstellung tätig und waren es damals auch schon. Dann kann es natürlich auch noch sein, dass man nach Kristallen gesucht hat. Die findet man im Harz auch häufig. Und die sind, wenn sie geschliffen und zubereitet sind, von Edelstein eigentlich nicht zu unterscheiden. Und in damaligen Zeiten hat man auch sehr häufig diese Kristalle und Halbedelsteine als Ersatz genommen. weil die Anzahl von wirklichen Edelsteinen, von Rubinen, Diamanten, Smaragden und dergleichen war arg begrenzt.
Und sehr teuer.
Ja, und man hat dann auch halt auch diese Kristalle dort eingesetzt. Ja, und ist ja auch widersinnig. Die können also nicht irgendwelche Erze, wo 3%, 2%, 1% Silber drin waren, über der Alp mit nach Italien genommen haben. Also die haben hier nichts weiter gemacht, als nur, es heißt prospektiert. Die haben also danach gesucht und haben sich das dann in Karten vermerkt und natürlich auch teilweise in der Landschaft vermerkt. Dazu haben sie natürlich die Unterstützung der Einheimischen teilweise gebraucht. Zum einen war es gefährlich, auch zur damaligen Zeit gab es schon Berggesetze, Bergrecht, und die jeweiligen Grundherren sind da auch recht rigoros vorgegangen, wenn da also einfach einer angefangen hat zu graben und Erze zu gewinnen. Sie mussten also im Verborgenen arbeiten, um nicht verhaftet und eingekerkert zu werden, und zum Zweiten mussten sie geführt werden. Sie haben also denn gegen sehr gute Bezahlung, wie es heißt, Harzer Bevölkerung, insbesondere auch Bergleute, animiert, sie zu führen. Wir haben denen wahrscheinlich gesagt, nach welchen Gesteinen und so weiter sie suchen und wo man sie denn in etwa mal hinführen sollte. Ja, und dann gab es halt früher zahlreiche Symbole, Zeichen, die sie hinterlassen haben in Steinen, in Bäumen und dergleichen, um wahrscheinlich diese Standorte wiederzufinden. Über die Jahrhunderte hinweg ist leider das meiste davon verloren gegangen. Es gibt noch einige Zeichnungen und Grafiken von alten Harzer Chronisten und dergleichen, wo man halt noch Schlussfolgerungen dran ziehen kann. Ein Schwerpunkt heute noch ist der sogenannte Venediger Stein bei Schirke, wo man auf einem Stein noch ganz unzweifelhaft einen Mönch erkennt und zahlreiche, ja, ich bezeichne sie jetzt mal, Zeichen, Hieroglyphen.
Ja.
Es gibt auch schon, sage ich mal, Forscher, die sich damit beschäftigt haben, diese Hieroglyphen in der Vergangenheit zu deuten. Man hat da also auch schon Schlussfolgerungen daraus gezogen. Würde aber hier zu weit führen. Ja, und dann hat man aber wahrscheinlich das Ganze irgendwann abgebrochen. Wahrscheinlich sind diese Leute dann aus Italien nur losgeschickt worden, um entsprechend danach zu suchen. Denn es ist nicht bekannt, dass die jemals hier was abtransportiert haben.
Du hast ja gesagt, es gibt darüber auch einige Sagen und
Mythen. Eine große Anzahl von Sagen, ja. über alle Harzbereiche hinweg, was also zeigt, dass die nicht nur irgendwo im Oberharz waren oder sowas, sondern über das ganze Harzgebiet hinweg. Es gibt ja da sogar eine recht spektakuläre Sage, sag ich mal, die hatten wir, glaube ich, das letzte Mal besprochen, die Frauenkirche in Schwendal. Diese Spende zur Erbauung dieser Kirche soll ja auch von Venedigern gekommen sein, die halt hier unterwegs waren. Ja, und da gibt es viele, viele Sagen. Also das ist eine richtig große. Ich möchte sagen, also ich habe bestimmt zwischen 50 und 100 Sagen gibt es auf jeden Fall.
So viele?
Ja.
Ist ja schon fast ein ganzes kleines Buch.
Ja. Und man kann ja daraus schließen, auch da es ja immer wieder mit Italien und mit Venedig in Zusammenhang gebracht wird, dass die Einheimischen dann auch gewusst haben, wo sie hergekommen sind. Sicherlich haben sie sich da nicht wirklich was drunter vorstellen können, denn der einfache Bergmann hat ja keinen Atlas zu Hause gehabt, er hat auch keine Geografie in der Schule gehabt. Also selbst wenn der ihm gesagt hat, er kommt da ne, aus Venedig, dann hat sicherlich der Bergmann kaum Vorstellung davon gehabt, was denn Venedig ist.
Ja, na gut, man weiß nicht, wen er alles gesprochen hat. Sicherlich gab es auch in anderen Kreisen vielleicht Leute, die Venediger empfangen haben. Und
es gibt ja auch Sagen,
die dort lauten, dass
Einheimische auch Grafen und Fürsten nach Venedig auf Einladung gereist sind. Das hängt nun aber wieder mit Handel zusammen. Das lässt darauf schließen, dass wir halt insbesondere Silber auch nach Venedig exportiert haben.
Ja, das meine ich ja damit, dass schon die Kontakte standen. Und also die Italien stand ja auch immer schon für ein Land, das von der Kultur her viel zu bieten hat.
Das war ja mit auch diese Zeit, wo Venedigs Blütezeit war. Ja, Also, aber wie gesagt, dass die diese Rohstoffe dann irgendwann hier abgebaut und gewonnen haben, ist in keiner Weise überliefert. Vielleicht war es ja so, dass sie nur geschaut haben, was denn hier zu holen war und es denn ganz offiziell, sag ich mal, gekauft haben, exportiert haben, das wissen wir nicht. Mhm. Ja? Mag durchaus möglich gewesen sein.
Und es wird ja heute auch überall gesucht, was ist wo noch zu finden. So war es früher eben auch
anders,
so. Ja.
Nur heutzutage haben wir halt Karten und haben Computer und so weiter, wo es verzeichnet wird. Und damals haben sie sich halt grobe Notizen gemacht und haben dann in der Natur entsprechende Hinterlassenschaften angebracht, sodass sie diese Standorte dann auch wiedergefunden haben.
Machen wir nochmal Musik?
Ja.
Und dann kommen jetzt die Freunde der Technik auf ihre Kosten. Heißdampfschmidt. Stichwort an dich. Ja. Was gibt es über den Mann zu sagen?
Ganz normal Wilhelm Schmidt. Ein Name, den im 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert wahrscheinlich tausend andere auch getragen haben. Und da sich Schmidt schwerpunktmäßig mit Dampf beschäftigt hat, als Ingenieur hat er den Namen Heißdampfschmidt bekommen und der ist eigentlich in der Branche bis heute überall üblich. Wilhelm Schmidt, der am 18. Februar 1858 in Wegeleben geboren wurde, hat Technik studiert und hat sich dann intensiv mit der sogenannten Heißdampftechnik beschäftigt. Man muss dazu sagen, zu Beginn des 19. Jahrhunderts sind ja dann die ersten Dampfmaschinen entwickelt worden und haben ja mehr oder weniger auch die industrielle Revolution in Europa eingeleitet. Diese ersten Dampfmaschinen, die waren aber mit sogenanntem Niederdruck betrieben. Man hat also Wasser zum Kochen gebracht und hat mehr, ne, um es schlicht auszudrücken, und hat den Dampf dann genutzt, um Kolben anzutreiben.
Aber er wagt sich an höhere Temperaturen.
Ja, man hat das die ganze Zeit auch über versucht. Es ist natürlich ein sehr, sehr gefährliches Unterfangen, mit Hochdruck, mit Heißdampf zu hantieren. Das ist bis heute noch. Es gibt ja heute noch zahlreiche Anlagen, die mit Hochdruck betrieben werden, also mit Heißdampf, und die alle von der technischen Überwachung regelmäßig jährlich überprüft werden müssen, weil Heißdampfbehälter sind Bomben. So muss man es mal ganz eindeutig sagen. Wer schon mal gesehen oder erlebt hat, was passiert, wenn solch ein Gefäß explodiert, das ist also einer Bombe gleichzusetzen. Daher ging man dann natürlich damals sehr, sehr vorsichtig an die ganze Sache heran. Man hatte schon lange Zeit vorher erkannt, die physikalischen und technischen Grundlagen waren bekannt, dass man, indem man den Dampf weiter überhitzt, wesentlich höhere Wirkungsgrade erzielen kann bei den Dampfmaschinen und bei den Arbeitsmaschinen. Aber Schmidt war der Einzige oder der Erste, der sich dort also wirklich herangetraut hat und als erster Dampftemperaturen bis zu 350 Grad genutzt hat. Und das war eine Revolution. Das hat dazu geführt, dass die Antriebstechnik, die Dampfmaschinen und um 50 Grad im Wirkungsgrad gesteigert werden könnten. Und seine Erkenntnisse, seine Techniken und Technologien, die er entwickelt und erfunden hat, die sind ja dann auch überall weiter, sag ich mal, weltweit im Grunde genommen eingesetzt und angewandt worden. Und somit ist dieser Wilhelm Schmidt, dieser Heißdampfschmidt aus Wegeleben schon eine sehr prägende Figur, was die industrielle Revolution, die Entwicklung der Industriegesellschaft an sich bewirkt.
Und er hat ja auch da eine eigene Firma gegründet und eine Testreihen mit Heißdampf durchgeführt in Wernigerode.
Ja, er hat ja dann auch mehrere Firmen gehabt, angefangen in Halberstadt, dann in Wernigerode, in Bennekenstein, und hat dort Arbeitsmaschinen konstruiert.
Ja, also wenn er nicht gewesen wäre, würde es vielleicht nicht so früh effektive Dampflokomotiven gegeben haben.
Wollte ich gerade sagen,
und
genau
Schiffe
das
auch.
Ist, sag ich mal, das bei der... Bei den Dampfmaschinen war das noch nicht ganz so tragisch, aber bei den Lokomotiven dann mussten schon höhere Wirkungsgrade her. Ja? Denn die hatten so oder so am Anfang zu kämpfen, dass die beispielsweise berghoch gekommen sind mit ihren ersten Dampflokomotiven. Ne? Da war jede Steigung war eine zu viel. Und ähnlich war es natürlich auch mit Dampftechniken, Dampfmotoren in Schiffen. Und da hat er wirklich insbesondere mit seinen Überhitzern und Kolbenschiebern dort in der Dampftechnik zu erheblicher Perfektion auch insgesamt beigetragen.
Und was wir noch erwähnen möchten, müssen auf jeden Fall, denn wir sitzen ja hier gerade im Aschersleben, Schmidt ließ auch einen Teil seiner Dampfmaschinen in Aschersleben bauen. So auch die legendäre Heißdampfmaschine Nummer 671. Und was kann die? Hier steht es. Diese 1500 PS starke Antriebsmaschine setzte um 1912 Maßstäbe. Eingesetzt war sie bis 1990, gar nicht so lange her, als Antrieb einer Blockwalzstraße im Eisenhüttenwerk in Thale.
Ich kenne die noch.
Ja, du kennst sie.
Ich kenne die noch. Wir hatten dort früher immer pyrotechnischen Unterricht, auch in diesen Werken.
So und was hattet
wir,
ihr.
Wir wussten auch, dass das eine uralte Maschine ist. Hm? Aber ich muss mal ehrlich zu sagen, Heißdampf Schmidt hat mir zur damaligen Zeit nichts gesagt.
Na ja,
und auch zu DDR-Zeiten nicht. Mhm. Man hatte, das war ja auch nicht üblich, ne? All diese, sage ich mal, Persönlichkeiten aus der Vergangenheit, das Andenken wurde nicht so wirklich gewahrt. Man hatte lieber eine Straße, Rosa-Luxemburg-Straße genannt oder sowas. Das ist ja erst in den letzten Jahren wieder gekommen. Ja, und ich selber habe mit einer Maschine von Schmidt zu tun, ja. Das habe ich aber auch erst im Nachhinein erfahren. Ich war, weil mir der Name nicht wirklich was gesagt hat, ich war technischer Leiter in Gernrode in einem Holzverarbeitungswerk. Und da standen in den 80er Jahren noch zwei Hochdruckkessel. Einer davon war von Schmidt aus Bennekenstein. Und ich hatte über viele Jahre damit zu tun, diesen Kessel warten zu lassen, jedes Jahr neu abnehmen zu lassen und, und. Ein Gerät, was damals ja 70, 80 Jahre alt war. Was immer wieder denn irgendwo Risse aufgewiesen hat, die dann ausgebohrt werden mussten, wieder fachmännisch verschweißt werden mussten und. Ich habe also mit dieser Materie recht gut mich ausgekannt zur damaligen Zeit. Ja, und diese Kessel sind also dann auch erst dort 1985, 86, ja. 87 außer Betrieb gesetzt. Wir haben sie denn in aufwendiger Arbeit, was wirklich ein Akt für sich war, mit dem Schneidbrenner zerschnitten. Heute hätte man sich gefreut, heute hätte man sie, die liefen ja noch. Ja, aber wie gesagt, damals war man froh, dass man sie los war, dass man endlich auf moderne Technik, auf Niederdrucktechnik umsteigen konnte. Ja, aber das wissen wahrscheinlich doch nicht so sehr viele mit diesem Schmidt, weil größtenteils ist ja diese Technologie nun heutzutage schon wieder ein bisschen out. Ne? Dampflokomotiven fahren kaum noch, Dampfmaschinen als solche werden auch noch kaum betrieben. Aber es ist schon, wie gesagt, ein interessantes Thema und es hat ja auch unsere Entwicklung zur Industriegesellschaft hier in Europa und speziell in Deutschland maßgeblich mitbestimmt. Und daher ist es schon durchaus interessant und auch empfehlenswert, halt mal nach Thale zu fahren und sich diese Dampfmaschine dort mal anzuschauen.
Ja, das hat man ja in der Wirtschaftsgeschichte, die Rolle der Dampfmaschine.
Ja.
Lange ist es her.
Ja.
Aber so als Stichwort hat man sich das gemerkt.
Ja, heutzutage macht man ja auch diesbezüglich schon wieder viel. Die Thale haben also schon öfters und auch in anderen Regionen entsprechende Ausstellungen und Gedenktage bestanden, also dem widmet man sich doch erheblich mehr als früher. Kann man nun mal nicht über eine Hand weisen. Es waren wirklich Persönlichkeiten, die wirklich Dinge erfunden haben,
die sozusagen die maßgeblich bleiben sind.
Zu unserer Entwicklung beigetragen haben.
Ja.
Und wer weiß, ich bin immer noch der Meinung, dass Dampftechnik noch nicht am Ende ist. Wenn wir mit zunehmender Knappheit von anderen Rohstoffen wie Erdöl und dergleichen durchaus nochmal drauf zurückkommen können, zum Antrieb.
Nichts ist unmöglich. Ja, ich denke, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Sie haben heute wieder viel Neues erfahren können und vielleicht auch einige Anregungen bekommen, womit Sie sich selbst mal beschäftigen können. Denn unsere Zeit ist schon wieder um, leider. Aber es kommt ja ein nächstes Mal und Bernd, du hast vielleicht schon wieder was im Kopf.
Ich nächstes Mal, haben wir März, da werden wir uns dann schon wieder ein bisschen mit Frühling beschäftigen.
Wanderschuhe, ne?
Wir putzen. Freuen uns ja, denke ich mal, mittlerweile alle drauf, dass es später dunkel wird und früher hell.
Ja, und auf jeden
in
Fall.
In 4 Wochen haben wir ja da schon einen erheblichen Fortschritt in diese Richtung noch erzielt und dann werden wir uns da ein bisschen vielleicht ein paar Wanderungen, vielleicht haben wir ja auch mal wieder einen Gast, ich bin dran derzeit, wollen wir noch nicht so viel verraten.
Genau, muss man erst mal sehen, ob er Zeit hat.
Genau, das ist immer nur das Problem heutzutage.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Fragen und Anregungen können Sie auch gerne an Bernd Sternal stellen unter...
Ja, na, so unter unserer Homepage, harzurlaub.de, finden Sie ja dann auch noch die Sendung, wie gesagt, die Inhalte weiter ausgeführt. Ne? Und ansonsten an meine Mailadresse b.sternal@sternal-media.de, wenn irgendwelche speziellen Fragen sind. So wie das Buch rausgekommen ist, finden Sie große Teile des Inhalts dann auch sogar auf unserer Homepage.
Ja, du kannst es ja auch mal mitbringen.
Ja, vielleicht
können wir vielleicht noch 1, 2, 3 Sätze dazu verlieren.
Sind ja noch andere interessante Themen, die wir uns zuwenden können, was auch in die Zeit reinfällt. Beispielsweise so in den Raubrittertum.
Ja, Ritter kommen immer gut an.
Was ja auch eine interessante Sache
ja.
ist.
Bei Fragen zu Harzliches können Sie uns hier bei Radio HBW natürlich auch anrufen unter 03473 84 02 0. Bis zur März-Sendung. Alles Gute. Konstanze Holthoff und
Bernd Sternal.
Tschüss.
Tschüss.